Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast. Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu einem Artikel oder zu einem Interview in der Ausgabe 7.8 von 2024 über das Analysieren von Betätigungswünschen. Hallo, wie ihr hört, bin ich alleine. Naja, nicht ganz alleine, aber Robert fehlt und der lässt sich heute entschuldigen, wirklich ausnahmsweise. Er ist ganz arg traurig drüber, aber auch wir rocken das heute. Ihr habt jetzt aber auch schon mitbekommen, dass der Intro-Text jedes Mal von uns neu eingesprochen wird. Deswegen habt ihr mich auch in beiden Lines gehört. Und Fun Fact, Robert und ich müssen uns den auch immer aufschreiben, weil wir uns sonst verplappern. Das klappt nicht, wenn der nicht irgendwo steht. Dann müssen wir 10-mal neu aufnehmen. Das ist wirklich frustrierend. Aber bevor ich euch jetzt in den Monolog einlade über unsere Techniken behind the scenes, stelle ich am besten mal unseren Gast heute vor. Und zwar bin ich, wie gesagt, nicht alleine. Heute ist Rebecca Lang bei uns. Rebecca, hi, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch.
Und du darfst einmal den Zuhörern ein bisschen was erzählen über deinen Werdegang und wer du eigentlich bist.
Ja, ich habe 1996 meine Ergotherapieausbildung gemacht in Essen, also schon ganz schön lange her. Und ich habe dann über 20 Jahre praktisch gearbeitet in einer akutpsychiatrischen Abteilung in der Nähe vom Ruhrgebiet oder am Rande des Ruhrgebietes und habe währenddessen meine Liebe zur Lehre entdeckt und habe lange Jahre, 10, 12 Jahre auf Honorarbasis einzelne Fächer unterrichtet in Berufsfachschulen. Und dann ist mir irgendwann dieses Betätigungszentrierung über den Weg gelaufen und ich wurde neugierig nach anfänglicher Abwehr. Ich war da nicht sofort von begeistert, weil ich mit einem Examen von 1996 natürlich sehr kreativtherapeutisch, sehr klassisch ausgebildet war. Ich habe dann aber es geschafft, mich zu interessieren und habe so 2014, 2015 mehrere Seminare und Fortbildungen gemacht zum Thema Betätigungszentrierung. Und das hat mich dann so begeistert und interessiert, dass ich dachte, ich möchte noch mehr wissen darüber und habe mit über 40 meinen Bachelor dann gemacht an der Söld in den Niederlanden, deutschsprachiger Studiengang. Danach habe ich, glaube ich, erst verstanden, was Ergotherapie ist und was mein Beruf ist. Das hat mich sehr verändert damals. Und ich habe dann auch Lust gehabt, weil ich in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, dann Betätigungszentrierung angefangen habe auszuprobieren. Habe dann Lust gehabt, das Ganze auch weiterzugeben und bin dann aus der Honorarlehrtätigkeit raus und bin komplett in die Festanstellung gegangen und arbeite bis heute jetzt als Lehrergotherapeutin und zwar einmal an der Berufsfachschule in Köln und einmal an der Söld Hogeschool in den Niederlanden, wo ich eben meinen Bachelor auch gemacht habe. Ja, und aktuell hat es mir immer noch nicht gereicht. Da habe ich jetzt gerade vor 2,5 Jahren meinen Master an der HWK in Hildesheim angefangen und ich bin im Moment in der Masterarbeit.
Ja, da haben wir gerade vorhin schon drüber geunkt, weil ganz sie genau ist da, wo ich in 2 Jahren hoffentlich stehen werde. Aber genug über Master und Bachelor. Gehen wir zu deinem Artikel. Du hast einen geschrieben in der Ausgabe 7.8 2024, der sich genau mit dieser betätigungszentrierten Ergotherapie, die dich so fasziniert hat, dann befasst und auch nochmal genau aufschlüsselt, wie man dabei vorgeht und wie man zwischen Aktivitätsanalyse, aber auch Performanceanalyse differenziert. Bitte definier doch einmal vorweg nochmal diese zwei Begrifflichkeiten für uns.
Ich glaube, die Performanceanalyse ist noch am ehesten bekannt. In Deutschland sagen wir hier in erster Linie Betätigungsanalyse. Das ist, wenn man jetzt so in die Terminologie im Englischsprachigen schaut, nicht so ganz korrekt. Die US-Amerikaner und Kanadier unterscheiden da verschiedene Analyseformen. Und wenn wir hier von Betätigungsanalyse sprechen, meinen wir oft die Performanzanalyse. Und das bedeutet, dass ich die Ausführung einer Betätigung bei einer meiner Klientin oder meinem Klienten im Originalkontext beobachte. Also die Person tut etwas, was ihr schwerfällt, wovon sie mir gesagt hat, dass das nicht gut funktioniert, wehtut, viele Fehler produziert. Und ich schaue mir, um zu verstehen, woran das liegen kann, dass es so ist, wie sie es mir beschreibt, gucke ich es mir im Originalkontext an. Und hier ist der Originalkontext total wichtig. Kann dann aufgrund vielleicht von Filmmaterial, vielleicht filme ich, während ich sie beobachte, mit der Person später zusammen überlegen, woran liegt es denn wirklich, weswegen die Ausführung nicht zufriedenstellend erfolgt. Und die Aktivitätsanalyse, die ist in Deutschland, glaube ich, wenig bekannt. Die wird in den englischsprachigen Literaturen etwas mehr beschrieben. Und sie kommt nicht ursprünglich aus der Ergotherapie, sondern aus dem Ingenieurwesen, weil man da versucht hat, bestimmte Handlungsabfolgen erstmal theoretisch zu beschreiben. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Kaffee kochen. Beim Beispiel Kaffee kochen würde ich im Rahmen einer Aktivitätsanalyse erstmal überlegen, wie kocht man denn in Deutschland, in unserem Kulturraum normalerweise Kaffee? Das ist ein tolles Beispiel, weil wir kochen so unterschiedlich Kaffee, ob wir jetzt mit Pads oder mit Kapseln oder mit Filtertüten oder auf der Herdkanne oder wo auch immer kochen. Also da kann man zum Beispiel daran feststellen, dass ich gar nicht sagen kann, wie funktioniert denn Kaffee kochen. Das heißt, ich muss bei einer Aktivitätsanalyse mein Gegenüber erstmal fragen, wie kochen Sie gewöhnlich Kaffee? Und welche Schritte, welche Gegenstände, was benötigen Sie dazu, um Kaffee zu kochen? Und erst wenn ich das weiß, kann ich eigentlich betätigungszentriert arbeiten, weil ich dann nämlich nicht von meiner Idee, so koche ich Kaffee, ausgehe, sondern mich auf mein Gegenüber einlasse. Und das mache ich komplett ohne zu beobachten. Das lasse ich mir berichten oder erzählen.
Das ist schön, dass du da nochmal so im Detail drauf eingehst und einfach auch nochmal beschreibst, dass es wirklich Unterschiede macht. Also ich glaube, Robert und ich zum Beispiel machen den Kaffee sehr unterschiedlich und da wäre es definitiv ein Problem. Ich möchte ganz kurz einhaken, bevor wir in der nächsten Frage weitermachen, weil das ja immer wieder zu Kontroversen führt. Und zwar hast du bei der Performance-Analyse darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass es im Originalkontext stattfindet. Jetzt haben wir ja immer wieder auch die Praxissituation und dann wollen wir ja Ziele erheben und so. Es ist vielleicht nicht immer möglich, aber warum ist denn dieser Kontext so wichtig und warum plädierst du so dafür?
Ja, vielleicht ist das ein Abend des Kaffeekochens heute. Ich bleibe bei dem Beispiel, weil es
Ja, sehr gerne.
so einfach und gleichzeitig so unfassbar komplex ist. Also nehmen wir mal an, ich habe in der Praxis eine Kaffeemaschine, ich sag mal eine Filterkaffeemaschine. Und meine Klientin, mein Klient kommt zu mir und sagt, ich habe große Schwierigkeiten, Kaffee zu kochen. Und dann könnte ich ja auf die Idee kommen zu sagen, ach Mensch, ich habe hier eine Kaffeemaschine, zeigen Sie mir das doch bitte mal, wie Sie Kaffee kochen. Das funktioniert möglicherweise, wenn die Klientin, der Klient eine Filter-Kaffeemaschine zu Hause stehen hat. Wenn sie aber mit einer Herdkanne Kaffee kocht, dann ist diese Ausführung in der Praxis einfach völlig anders. Und unter Umständen trainiere ich dann Dinge in der Praxis in einer simulierten Umwelt, die sie dort dann kann, aber der Transfer nach Hause und die Nachhaltigkeit ist überhaupt nicht gegeben. Ich verstehe natürlich die praktische Problematik. Ich habe lang genug in der Klinik gearbeitet, in der Käseglocke Psychiatrie. Da weiß ich ganz genau, wie schwer es ist, in den Originalkontext zu kommen, nämlich so gut wie gar nicht. Trotzdem glaube ich, brauchen wir so viel wie möglich Strategien, um diesen Gap zwischen der institutionellen Umwelt und der häuslichen Umwelt zu schließen. Da brauchen wir Kreativität.
Gehen wir einmal weiter. Wenn wir in der Ergo-Gemeinschaft uns befinden, in der wir uns nun mal befinden, dann kommt man natürlich an dem Begriff Betätigung bzw. betätigungszentrierte Ergotherapie einfach nicht vorbei. Was ist denn daran so besonders und was für macht für dich denn die betätigungszentrierte Ergo-Welt aus oder um die Brücke zu schlagen zu deiner Vorstellung, was hat dich damals so fasziniert?
Ja, genau. Ich habe auch gerade gedacht, so ein bisschen habe ich es auch schon angedeutet eben, ne? Ich habe als alte Ergo sehr funktionsorientiert gearbeitet und gelernt. Gelernt und dann gearbeitet. Und habe in Kontakt zur Betätigungszentrierung festgestellt, wie wenig ganzheitlich ich mein Gegenüber eigentlich wahrnehme. Also ich habe meine psychiatrischen Klientinnen mit Konzentrationsstörung wahrgenommen, mit Denkstörung, mit einer fehlerhaften Handlungsplanung. Und ich glaube, dass ich das sehr, sehr gut auch beobachten konnte und sehr gut einschätzen konnte. Aber ich hatte überhaupt gar keine Einbettung. Also ich wusste sehr oft nicht, wie sie lebten, mit wem sie lebten, was ihnen wichtig war im Leben, welche Betätigungsgeschichte, sagen wir heute. Heute kenne ich den Begriff. Also was haben die Menschen früher gemacht? Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass gerade im psychiatrischen Bereich das ganz wichtig ist, auf Ressourcen, die ganz, ganz lange vielleicht schon verschüttet sind, zurückgreifen zu können, weil ich dann Menschen in schweren Depressionen oder in katatonen Zuständen anders erreichen kann, indem ich auf vergangene Betätigungen, Dinge, die mal in Bewegung gebracht haben, zurückgreifen kann. Ja, und das hat mich einfach unglaublich überzeugt, weil ich es ein paar Mal sehr erschütternd erlebt habe mit Klientinnen, was das für einen Unterschied macht.
Es gibt ja noch sehr viele Stellen, die auch sehr klassisch im Bereich der Ergotherapie agieren und vielleicht auch gar nicht so die Möglichkeit haben zu denken, okay, das klingt echt klasse, ich würde mich auch gerne so begeistern lassen, wie jetzt auch Rebecca erzählt. Wir würden hier heute mit dir gerne eine Anleitung machen, beziehungsweise einen Weg zu einer betätigungszentrierten Ergotherapie beschreiben. Also wenn jetzt jemand sagt, ja doch, das möchte ich gern auch mal so machen, ich habe das immer mal wieder gehört und mal irgendwo gelesen und ich würde das gerne definitiv auch mal wagen mit meinen KlientInnen. Mit was, denkst du, kann derjenige, diejenige beginnen, um sich darauf vorzubereiten und damit zu starten?
Ich glaube, ich würde ähnlich empfehlen, wie ich es meinen Lernenden empfehle, nämlich bei sich selber, bei Selbstbeobachtung. Was tue ich eigentlich im Alltag alles? Wie tue ich die Dinge? Welche Rhythmen, welche Regelmäßigkeiten nehme ich eigentlich bei mir wahr? Und was passiert, wenn ich aufgrund von irgendwelchen Dingen aus diesem Rhythmus rausgebracht werde? Ich finde, wir können uns alle ganz fantastisch an Corona erinnern und an die Lockdown-Phasen. Da haben wir alle unser Betätigungsverhalten plötzlich umstellen müssen und einige sind gut damit klargekommen, andere nicht. Und wenn wir uns einen Moment daran erinnern, was das gemacht hat, diese Betätigungsunterbrechung, diese Betätigungsirritation, dann ist es möglich, sich zu vergegenwärtigen, was für ein tolles Thema Betätigung ist. Und dann als nächsten Schritt könnte ich mir vorstellen, dass es eben darum geht, Wissen zu sammeln. Ob ich das, wenn ich jetzt wenig Zeit und Geld habe oder wenig Aufwand machen möchte, dann lese ich vielleicht oder höre Podcasts, so wie jetzt aktuell, oder
Genau.
ich gucke mal in Bücher. Und wenn ich ein bisschen mehr investieren will, dann würde ich persönlich ehrlich gesagt ein additives Studium empfehlen. Und das mache ich nicht, weil ich in so einem Studiengang lehre, sondern weil ich davon zutiefst überzeugt bin, dass das Studium nochmal die Tiefe bringt, um zu verstehen, was Ergotherapie eigentlich ist und auch um eine sehr überzeugte Berufsidentität auszubilden.
Das kann ich nur unterschreiben, tatsächlich. Okay, jetzt hat derjenige sich ein bisschen belesen und sagt, Studium muss ich mal noch gucken. Ich schau mal, das habe ich mir auf jeden Fall notiert. Ich bin da offen, aber ich will ja jetzt dann nicht erst in 3 Jahren oder sowas starten und vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Anmeldungsfristen, sondern ich habe morgen oder bald schon meinen ersten Klienten, meine erste Klientin, mit der ich dieses Experiment wagen möchte und an der ich mich auch beziehungszentriert, ich nenne es mal, ausprobieren möchte. Wie kann ich denn da jetzt vorgehen und welche Assessments nutze ich denn da? Und hast du denn vielleicht auch ein konkretes Beispiel, vielleicht auch wieder mit Kaffee kochen? Das könnt ihr übertragen, liebe Zuhörende, oder? An dem du einmal eben so ein Vorgehen einmal aufzeigen könntest.
Ich würde auch in Vorbereitung, es schließt im Prinzip so ein bisschen an, was ich eben gesagt habe, bei sich selber anzufangen. Der Prozess, der ergotherapeutische Prozess startet eigentlich damit, sich erstmal klar zu machen, was das Betätigungsverhalten des Gegenübers ist. Das nennt sich Betätigungsprofil. Das wird erhoben, indem ich mir schildern lasse, was ist denn so ein ganz normaler Tag, was macht die Person morgens, mittags, abends. Und das kann ich für mich selber durchaus auch mal machen. Ich kann mal 2, 3 Tage einfach für Spaß auf einem Zettel schreiben, was mache ich eigentlich wann. So. Und das mit einer ersten Klientin oder einem ersten Klienten mal auszuprobieren. Das würde ich sagen, ist ein ganz einfacher, unspektakulärer Beginn. Da muss ja auch erstmal noch gar nichts mit passieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon Schätze gehoben werden können. Allein nur durch die Tatsache, dass ich weiß, was mein Gegenüber wo, wann, mit wem, wie, warum tut.
Ja.
Und ja, dazu gibt es, ich habe jetzt gesagt, einfach auf den Zettel schreiben. Das gibt es natürlich ganz unstandardisiert. Es gibt dazu auch das ein oder andere Assessment. Du hattest mich ja nach Assessments gefragt.
Genau.
Klar kann ich da sowas wie das Occupational Questionnaire machen. Das gibt es. Oder das Aktivitätenprotokoll gibt es. Und letztendlich ist vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern bekannt, das COPM, das kanadische Assessment, arbeitet eigentlich auch damit. Denn grundsätzlich fangen wir auch da an, uns einen normalen, was auch immer das heißt, einen üblichen alltäglichen Tag schildern zu lassen, um dann darauf zu kommen, wo Schwierigkeiten erlebt werden.
Also, jetzt habe ich das mit meinem Klienten, mit meiner Klientin gemacht. Und irgendwann kommen ja auch die Begrifflichkeiten, die wir vorhin oder die du vorhin für uns so schön definiert hast, zum Tragen, nämlich die Aktivitäts- und auch die Performanzanalyse. Wie nehme ich denn jetzt diese konkret vor und welchen Einfluss, welche Entwicklung nehmen Sie deiner Meinung nach im ergotherapeutischen Prozess ein? Auch gerne hier wieder an einem Beispiel.
Genau, also ich starte jetzt wieder oder ich knüpfe an das Betätigungsprofil, was ich eben kurz angerissen habe. Also ich weiß jetzt, meine Klientin, mein Klient macht das morgens, mittags, abends um die Uhrzeiten. Dann würde ich mich erkundigen, wo gibt es Schwierigkeiten? Wo wird Betätigung als mühsam erlebt oder als unzureichend? Wo fühlt es sich nicht rollenkonform an? Und dann würden wir uns gemeinsam auf ein Betätigungsanliegen einigen. Also ich sage ganz bewusst nicht Betätigungsproblem. Hier haben wir schon wieder eine andere Vokabel. Das Problem grenzt es für mich viel zu sehr ein, weil wir reden ja auch heute über Performanzproblem und Betätigungswunsch, über diesen Unterschied. Und es ist mir wichtig zu unterscheiden, sagt mein Gegenüber wirklich etwas, was mit der Ausführung von Betätigung zu tun hat? Oder geht es eher um etwas, was er gerade nicht ausführt, es aber gerne wieder tun würde oder überhaupt mal probieren möchte? Und deswegen sage ich Betätigungsanliegen, weil das für mich ein offenerer Begriff ist als Betätigungsproblem. Wenn also das Betätigungsanliegen formuliert ist oder wir gemeinsam es umrissen haben, dann würde ich versuchen, die Ursachen der Problematik mit den Klientinnen gemeinsam zu ergründen. Und das ist die Betätigungsanalyse oder Performanzanalyse. Ich nehme das jetzt mal analog. In Deutschland heißt es Betätigungsanalyse. In dem Fall heißt es für mich eher Performanzanalyse. Und das funktioniert dann eher eben, wie ich eben gesagt habe, entweder über die Beobachtung im Originalkontext oder über die Aktivitätsanalyse, dass ich mir also erstmal beschreiben lasse, was möchte der Mensch denn? Du hast ein Beispiel gewollt, ich bleibe beim Kaffeekochen. Nehmen wir jetzt
Gerne.
mal an, ich habe eine Klientin mit einem Schlaganfall, ich gehe jetzt mal kurz in einen anderen Fachbereich, schafft es nicht gerade mit dem Kaffeekochen, ich verschütte immer das Mehl und ich kann die Kanne auch nicht gut halten, ich muss das mit beiden Händen halten, das funktioniert nicht. Dann kann ich mir das in einem Hausbesuch im Originalkontext angucken, eine Performance-Analyse machen. Ich kann angucken, wie greift sie, wie hält sie, wie stabilisiert sich, wie bewegt sie sich von einem zum anderen, wie steht sie und so weiter und so fort. Kann das später mit ihr erörtern, vielleicht filme ich sie dabei, wir gucken uns den Film gemeinsam an und entdecken Dinge, an denen wir gemeinsam zukünftig arbeiten wollen. So. Das Gleiche könnte ich mit einer im psychiatrischen Kontext, sage ich mal, manische Klientin, die sagt, ja, ich kriege das nicht hin mit dem Kaffee, der ist nach 3 Stunden immer noch nicht fertig und dann, ja, frage ich vielleicht nach oder vielleicht beobachte ich es auch je nach Kontext. Die hat währenddessen die Wohnung umgeräumt und sich dreimal umgezogen, aber der Kaffee ist immer noch nicht gekocht. Also auch das könnte ich ja prozesshaft sehen, was da passiert. Wenn ich jetzt aber jemanden habe mit einer zum Beispiel schweren Depression oder einer Angsterkrankung und die sagt, ich würde gerne meine Freundinnen zum Kaffee einladen wie früher, aber ich traue mich das nicht, ich schaffe das nicht, ich traue mir das überhaupt nicht zu, dann kann ich das natürlich nicht angucken, weil sie tut es nicht, sie traut es sich nicht zu. Und es würde auch nicht funktionieren, wenn ich sage, ja, dann machen Sie das doch einfach mal. Dann muss ich mir einen anderen Weg überlegen, wie ich das Problem überhaupt erörtere. Und das würde dann über die Aktivitätsanalyse funktionieren. Ich würde dann fragen, wo würden Sie die denn gerne einladen? Wie viele denn überhaupt? Was würden Sie denn gerne machen? Kaffee kochen oder auch Kuchen dazu und so weiter und so fort. Ich würde das genau mir beschreiben, was sie wann, wo, mit wem, wie und warum tun möchte. Und über diese genaue, dezidierte Schilderung, die sie mit mir ja erarbeitet, habe ich die Erfahrung, dass Klientinnen oft entdecken, dass es ja doch gar nicht so unbewältigbar ist, wie sie denken. Und dass sie sagen, ja gut, ich könnte ja, manchmal kommen die wirklich selber auf die Idee, dass sie sagen, ja, ich muss ja nicht alle drei einladen. Ich kann ja eigentlich auch nur die Annemarie einladen. So. Und im Laufe der Zeit würde ich dann fragen, welchen Teil dieser erwünschten Betätigung würden Sie denn versuchen wollen, mal auszuführen? Und das wiederum könnte ich mir dann theoretisch sogar als Performance-Analyse wieder angucken. Also das heißt, über die Aktivitätsanalyse mache ich quasi so eine Extradrehung, um Menschen wieder in Handlung zu bekommen, zu bringen, zu ermutigen. Und das funktioniert über eine sehr dezidierte Besprechung der erwünschten Betätigung. Ist das vorstellbar?
Ich finde, es ist sehr vorstellbar, liebe Zuhörenden, wenn ihr sagt, oh, da hätte ich gerne noch mal eine Nachfrage oder sowas, dann stehen wir natürlich immer bereit und schickt uns dazu gerne eine Mail oder kontaktiert uns über Instagram oder über Facebook. Ich finde es auch toll, dass du so viele Facetten genannt hast, ne? Um einfach nochmal zu sagen, die Menschen sind individuell und wir können jetzt keinen Prozess am Reißbrett quasi durchplanen, den wir an jeden Klienten, jede Klientin anbringen können und durchdezidieren können, exerzieren können, sondern dass du sagst, naja, da hat es die Problematik, da hat es die Vorteile, da muss ich damit so umgehen. Das fand ich jetzt gerade sehr wertvoll. Wie ist denn dann der weitere Prozess? Wie gehe ich denn da weiter? Natürlich ist das genauso individuell wie diese Sachen, die du vorneweg schon beschrieben hast. Aber kannst du uns dann einen Ausblick geben, wie ich denn dann da weitermache, wenn ich denn da was erhoben habe und jetzt ganz stolz bin auf das, was ich habe, wie ich denn weitermachen kann?
Ja, ich würde so ein bisschen, habe ich eben schon vorweggenommen, ich würde schon ein bisschen gucken mit den Klientinnen, was ist denn jetzt an der Ausführung effektiv oder nicht effektiv? Was klappt beim Kaffeekochen mit Schlaganfall beispielsweise schon ganz gut? Und wo gibt es Schwierigkeiten? Also vielleicht funktioniert das Einschalten der Maschine zuverlässig und auch das Stellen von, ich bin jetzt beim Filterkaffee, das Stellen von der Glaskanne unter den Filter. Auch, aber das Einfüllen von Kaffeemehl funktioniert nicht gut und das Wasser holen und das Laufen mit der vollen Wasserkanne oder sowas. Und dann würde ich schauen, wie ich mit der Klientin dann an der Stelle weiterarbeiten kann. Also dann würde ich die Intervention planen, beziehungsweise davor mich auf Ziele einigen. Bis wann soll was passiert sein? Also das ist der, ich sag jetzt mal, ergotherapeutische Prozess, der dann jetzt einfach weiterläuft. Und wenn es noch nicht zu einer Ausführung gekommen ist, weil es ein Betätigungswunsch ist, dann würde ich eben vorher das nochmal besprechen. Und dann würde vielleicht die Klientin sagen, ja, ich würde mich trauen, die Annemarie, habe ich sie, glaube ich, eben genannt, die lade
Ja.
ich mal ein und vielleicht wirklich nur zum Kaffee. Und ich sage der vorher, dass ich nichts backe oder nur Kekse kaufe oder irgendwie sowas. Und dann würde ich, das ist jetzt allerdings ein bisschen was anderes, man coacht dann eher. Das würden wir gemeinsam vorbesprechen und dann würde ich die Klientin ermutigen, das mal auszuprobieren. Und in diesem würden wir dann auch Ziele so formulieren. Also so ein Ziel wäre dann Dienstagnachmittag, trinke ich mit Annemarie eine Tasse Kaffee und habe vorher dafür Kekse gekauft oder sowas. Und wenn sie dann wieder zu mir kommt, in die Praxis oder in die Klinik oder was auch immer für ein Setting, kann ich dann mich erkundigen, wie hat das funktioniert und kann dann weiterarbeiten. Also die Arbeit so ist eine deutlich coachendere und gesprächsintensivere als so vielleicht die klassische Ergotherapie, dieses Hands-on.
Genau. Ja, vielen Dank, dass du uns einmal diesen Prozess nochmal gezeigt hattest. Ich möchte einmal von dem Prozess an sich in der Detailliertheit, wie wir ihn jetzt besprochen haben, weggehen und einmal fragen, gibt es denn deiner Meinung nach auch Grenzen einer betätigungszentrierten Ergotherapie?
Ja, da habe ich in meinen vergangenen 10 Jahren also wirklich sehr lange immer wieder drüber nachgedacht und zwar vor allem in Bezug auf die akutpsychiatrischen Settings. Ich bin jetzt an dem Stand, dass ich sage, nein, eigentlich gibt es keine Grenzen, weil wenn wir über Betätigungszentrierung sprechen, dann heißt es ja eigentlich nur, und das nur ist hier falsch, aber es bedeutet, dass wir individuell bedeutsame Betätigungen unserer KlientInnen in den Vordergrund rücken, ins Zentrum unserer Betrachtung. Und das sollten wir als Ergotherapeutinnen immer tun, weil das ist unser Beruf. Das grenzt uns ab von allen anderen Berufen, Disziplinen. Jetzt ist es so ein bisschen die Frage, was ist, wenn Menschen akut erkrankt sind? In der Psychiatrie sehe ich oft Menschen, die zum Beispiel verrücktes Handeln zeigen. Aber woran können wir feststellen, dass es nicht für diese Menschen individuell bedeutsam ist, was sie tun? Ich fände das eine Hybris zu sagen, das ist nicht bedeutungsvoll, nur weil wir die Bedeutung nicht nachvollziehen können. Und deswegen glaube ich, dass Handlungen, die Menschen zeigen, immer individuell bedeutsam sind. Das sehen wir ja auch in der Diskussion über Dark Side of Occupation beispielsweise. Ja, das ist, glaube ich, meine Antwort. Nein, es gibt keine Grenzen von Betätigungszentrierung.
Da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken. Ich glaube, also das fiel mir so auch noch mal in Vorbereitung auf unser Gespräch ein, nachdem ich aber dir schon die Fragen geschickt hatte, dass hier oftmals Therapierende, die weniger mit der betätigungszentrierten Ergotherapie sich auseinandergesetzt haben oder die da ganz neu sind, vielleicht auch Angst haben, dass es manchmal zu Wünschen, Betätigungsanliegen oder Betätigungswünschen kommt, die vielleicht nicht mehr erreichbar sind, sei es aufgrund von einem fortgeschrittenen Alter oder aufgrund von einer fortgeschrittenen Krankheit. Wie würdest du das einschätzen und wie würdest du damit umgehen oder auch Therapierenden die Angst davor nehmen, dass so etwas kommt und man das dann nicht bedienen kann?
Ich würde das mit dem Recovery-Ansatz gerne beantworten, weil Recovery spricht davon, also der Ansatz thematisiert, dass Menschen lernen, mit ihren Einschränkungen, ihren Erkrankungen umzugehen. Und ich verweise da gerne auch auf die Begleitung durch Psychotherapie zum Beispiel. Die Ergotherapeutinnen müssen ja nicht alles alleine machen. Wir sind in interdisziplinären Teams. Wir haben das große Glück, dass Psychotherapie mittlerweile auch überweisen kann an Ergotherapie. Wir sollten viel mehr bei kritischen Lebensereignissen, Live-Events, sollten wir mit der Psychotherapie zusammenarbeiten, weil wir mittlerweile ja wissen, dass solche Transitionen im Leben über Handlung auch bewältigt werden und solche Transitionen aber auch unsere Handlungen sehr beeinflussen. Und von daher glaube ich, es gehört dazu, mit Klientinnen und Klienten auch zu trauern, und sich das anzuschauen, was da verloren geht, in Begleitung mit Psychotherapie. Aber ich finde, das gehört dazu, zu einer ergotherapeutischen Arbeit. Und dann gute Wege finden, wie Betätigungsadaption eben stattfinden kann.
Und manchmal überraschen uns auch unsere KlientInnen
Absolut.
sehr. Ich hatte tatsächlich in der geriatrischen Reha einen Patienten, der sich gewünscht hat, mit 93 wieder Liegestütze zu können. Und alle haben eigentlich gesagt, nein, nein, das machen wir nicht. Und wir haben es tatsächlich probiert. Es ging nicht mehr so in der vollen, aber wir haben adaptiert gearbeitet mit Wandliegestütz oder mit veränderter, dass er sich zum Beispiel abstützt am Bett und dann eben so die schräge Ebene so leicht nach unten geht, ne, dass man mit dem Bett zum Beispiel arbeitet. Da kann man sehr kreativ sein und er war einfach nur froh, dass er mit diesem Wunsch nicht ganz als verrückt erklärt wird und nach seinem Alter beurteilt wird. Und das war für mich ganz wertvoll, wie ich auch selber gemerkt habe, okay, ich darf nicht jeden Wunsch abtun oder in dem Sinne, du bist zu alt oder sowas, ne, was ja sowieso überhaupt nicht geht, aber dass man da einfach auch nochmal seine eigene Bewertung rückstellt.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, aber ich dachte jetzt auch gerade an die jungen psychisch Erkrankten, die mitten im Studium beispielsweise eine schizophrene Erkrankung bekommen. Das ist ja objektiv wirklich eine Katastrophe. Dann möchten die gerne studieren und die Erkrankung verhindert es einfach. Auch wahrscheinlich. Also in vielerlei Hinsicht ja auch final, je nachdem, wie schwer die Erkrankung dann verläuft. Das anzuerkennen, das miteinander auch zu tragen, und Wege zu finden, die vielleicht nicht das sind, aber ein anderer Weg, der vielleicht einen Teil von Zufriedenheit zurückbringt. Ich glaube, darum geht es. Aber das ist schwer, ja, klar. Und das ist vielleicht auch für Berufsanfängerinnen erstmal ein Brett. Und die sagen vielleicht auch zu Recht, das traue ich mir noch nicht zu, weil ich glaube, das ist auch schwierig, Menschen an solchen Scheidewegen auch gut zu begleiten. Ja, absolut.
Wir hoffen, dass wir hier mit der Beantwortung der Frage schon mal ein bisschen entgegensteuern konnten, damit weniger Ängste mit diesen Themen passieren. Noch ein anderes Thema, das in Bezug auf betätigungszentrierte Ergotherapie immer wieder Fragen aufwirft. Und zwar hier in diesem Bereich gibt es auch immer wieder uneinheitliche Aussagen darüber, welche Art an Interventionen, du hattest es vorher auch schon angesprochen, dass man irgendwann auch Interventionen natürlich plant, und welche Art die sein dürfen, dass sie durchgeführt werden dürfen in so einem Prozess. Schließen sich denn deiner Meinung nach motorisch-funktionelle Behandlungsmaßnahmen aus, wenn es um Betätigung geht?
Na, das kommt wiederum darauf an, ob wir jetzt von Betätigungsbasierung oder Betätigungsfokussierung zum Beispiel sprechen. Das sind jetzt Termina, die vielleicht nicht jeder Hörer, jede Hörerin kennt. Das sind Begrifflichkeiten von Ann Fischer. die Betätigungszentrierung noch mal ein bisschen differenziert. Und Betätigungsbasierung bedeutet, dass ich eben wirklich beobachte in der Evaluation, in der Intervention und im Outcome mit der Betätigung und mit der beobachteten Ausführung arbeite. Und das würde ich sagen, ist im motorisch-funktionellen oder ich habe sofort auch an psychisch-funktionell gedacht. Ja, nicht möglich, aber betätigungsfokussiertes Vorgehen würde gehen. Da schaue ich schon auf personenbezogene Faktoren oder auf Körperfunktionen, Körperstrukturen, aber immer im Hinblick eben auf die Betätigung. Das heißt, wenn ich eine Verletzung an der Schulter habe und ich mache Übungen mit der Schulter, das sieht vielleicht erstmal motorisch funktionell aus. Wenn ich aber weiß, dass die Person versucht, in ein Regal zu greifen, wieder schmerzfrei mit der Schulter oder eine bestimmte Bewegung, einen bestimmten Sport wieder ausführen möchte, dann sieht das anders aus. Dann kann ich natürlich an den Funktionen arbeiten. Das muss ich sogar. Ich kann unter Umständen auch in der Psychiatrie ja nicht weiterkommen, wenn die Person nicht ein gutes Stressmanagement hat oder einen guten Umgang mit Konzentration, mit Angst oder sowas. Aber ich muss immer ein Betätigungsprofil gemacht haben, ich muss Betätigungsanliegen erhoben haben und ich muss wissen, welche Betätigungsziele meine Klientin aufgrund welcher Analyseergebnisse hat. Dann kann ich mich durchaus auch auf Funktionsinterventionen beziehen, ja. Aber nur in dem Rahmen und in dem Kontext.
Als eine Maßnahme bzw. Intervention auf Grundlage von vorhergegangener Analyse
Richtig,
und nicht
richtig.
im Sinne von, jetzt gehen wir, egal was, einfach an die Schulter, sobald die wieder funzt, dann
Richtig.
werden auch alle Betätigungsanliegen definitiv wieder gehen, die muss ich vorher gar nicht erheben.
Richtig. Und auch das Outcome, das wird ja gerne vergessen. Ach, jetzt ist der Klient schon entlassen oder so. Ach nee, habe ich vergessen. Das Outcome ist wirklich wichtig. Und das Outcome auch bei motorisch-funktioneller oder psychisch-funktioneller Behandlung vorher. Das Outcome sollte sich auf das Anliegen vom Beginn der Behandlung beziehen.
Ja, sehr wichtig, dass du das nochmal, dass du da nochmal die Schleife ziehst,
Ja, also
genau
das ist.
damit das nicht vergessen wird. Ja.
Das ist auch für unsere Profession oder für unsere Disziplin so wichtig, dass wir über das Outcome, über die erreichten Ziele eben darstellen können, was wir für einen Wert in der Gesundheitsversorgung haben, weil die Ergotherapie ja immer auch so ein bisschen stiefkindlich behandelt wird.
Genau. Und wir haben es hier schon öfters anklingen lassen. Die Ergotherapie hat einfach so einzigartig, dadurch, dass sie sich mit den Betätigungswünschen und Anliegen beschäftigt, eine einzigartige Stellung, weil der Klient hier wieder mündig werden kann, meiner Meinung nach. Einmal raus aus dem medizinischen Prozess, zum Beispiel einer langjährigen Erkrankung zu treten, wo ein Therapieprozess auch vorgegeben ist und auch wichtig ist, aber wo jetzt auch wieder eine Selbstwirksamkeit möglich sein kann und wir den Safe Space und den Raum dafür geben können.
Ja, richtig.
Oh, es hat mir so viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, ich fand es ganz kurzweilig. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch.
Wir haben jetzt noch eine letzte Frage. Es ist nicht unsere letzte Frage, die wir normalerweise stellen, weil du warst schon mal bei uns im Podcast in einer vergangenen Folge. Ich bin mal gespannt, ob die Hörenden wissen, in welcher. Deswegen kriegst du die zweite Frage, die wir dann meistens stellen. Und
Okay.
zwar, wenn du dir etwas wünschen könntest in Bezug auf die betätigungszentrierte Ergotherapie, das morgen direkt eintritt, was wäre denn das?
Ich würde mir total wünschen, dass ab morgen alle Betätigungszentrierung definieren können, erklären können, dass sie wissen, was das eigentlich heißt. Und dass alle ab morgen ein Betätigungsprofil erstellen. Überall. Weil ich glaube, das ist der Anfang von allem. Man muss nicht in der Mitte oder am Ende anfangen. Das Betätigungsprofil ist das, was den Beginn erstens im Prozess darstellt, aber auch im Beginn unserer Bewusstwerdung, was eigentlich Betätigung ist.
Und ich finde, wir können alle kleine Zauberfeen, und ich weiß gar nicht, was die männliche Form ist, sein und Rebecca morgen den Wunsch erfüllen, zumindest die, die den Podcast gehört haben, weil das Betätigungs Anliegen erheben oder eben können wir definitiv. Vielen Dank, dass du da warst und uns den Einblick gegeben hast. Danke für
Sehr
deine
gerne.
Zeit und deine Expertise. Und ihr dürft uns natürlich sehr gerne kontaktieren, wenn das Thema jetzt noch mal mehr Fragen aufgeworfen hat, gerne unter info@performance-skills.de oder wie gesagt über Facebook und Instagram sind wir erreichbar. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, von mir aus auch. Tschüss.
Tschüss.
Performance Skills, der Podcast.